Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell mit Andreas Peter. Wir wollen uns heute mit dem auf Frankreich spezialisierten Journalisten Matthias Nikolaidis über die für viele doch sehr überraschend angekündigten Neuwahlen in Frankreich unterhalten. Wir werden mit Franz Grüter, Nationalrat der SVP und Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates der Schweiz, über die für das Wochenende geplante Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz reden. Wir sprechen mit dem Germanisten, Philosophen und Romanisten Siegfried Kohlhammer über die Frage, wie tolerant und friedlich der Islam eigentlich wirklich ist. Und Michael Andrik kommentiert die neue Attitüde des Staates, seine Bürger als Schutzbefohlene zu betrachten und zu behandeln. Sie hören Kontrafunk aktuell. Auch in Frankreich wurde am Sonntag für das EU-Parlament gewählt und auch in Frankreich kam es zu sprichwörtlichen tektonischen Plattenverschiebungen. Der Rassemblement National, die frühere Front National, holte mit ihrem Spitzenkandidaten Jordan Bardella über 32 Prozentpunkte und damit doppelt so viele wie das Bündnis von Staatspräsident Emmanuel Macron. Das ist ein Plus von 8 Prozentpunkten. Die Macron-Allianz mit dem Namen Ensemble, das heißt zu Deutsch so viel wie zusammen, verlor dagegen rund 10 Prozentpunkte, kam am Ende auf nur rund 15 Prozent. Das ist eine klassische Demütigung. Emmanuel Macron handelte dann relativ schnell und überraschend für viele. Nur eine Stunde nach der Verkündigung der Prognose, das war um 20 Uhr im französischen Fernsehen, trat er vor die Kameras und verkündete, er habe soeben die Nationalversammlung aufgelöst und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Das soll am 30. Juni sein. Damit erfüllte er scheinbar kampflos eine Forderung des Rassemblement National. Ist das jetzt ein Moment würdevoller Einsicht eines großen Politikers in eine Niederlage oder ist das ein taktisches Spiel mit Hochrisiko? Wir wollen das erörtern mit dem Journalisten Matthias Nikolaidis. Er ist studierter Musik- und Kommunikationswissenschaftler in Berlin und arbeitet als freier Journalist unter anderem für die Plattform Tichys Einblick mit dem Schwerpunkt Frankreich. Herzlich willkommen, Herr Nikolaidis.
Ja, vielen Dank, Herr Peter.
Herr Nikolaidis, ist Emmanuel Macron verrückt geworden oder ist er einfach nur sehr, sehr verzweifelt oder ist er ein wirklich gerissener taktischer Fuchs?
Ja, vielleicht am Ende alles zusammen. Auf jeden Fall ist er ziemlich in die Ecke gedrängt worden durch dieses Ergebnis, was ja seit langem vorhergesagt war und dann tatsächlich auch so eingetreten ist. Und man kann nur annehmen, dass er sich keine andere Hilfe mehr versprach. Er versucht jetzt tatsächlich, den Stier zu reiten, wenn man so möchte, und da noch etwas rauszuholen für sich. So muss man es annehmen, denn sonst würde man ja einen solchen Schritt nicht machen.
Ist das denn realistisch? Seine Umfragewerte sind ja nun, ich will nicht sagen verheerend, aber nicht wirklich gut.
Ja, das ist jetzt eben die große Frage. Also ich habe Umfragen gelesen, die waren noch aus dem Dezember, also jetzt nationale Umfragen. Nachher gab es im Grunde nur noch welche zur EU-Wahl. Und die aus dem Dezember haben eigentlich schon eine mögliche Mehrheit durchaus für das Rassemblement National in der Nationalversammlung festgestellt. Das ist ja ein bisschen kompliziert, weil es zwei Wahlgänge gibt und im zweiten Wahlgang, und das wird jetzt auch von vielen hervorgeholt, könnte es dann sein, dass Macron ganz viele Leute aus dem ehemals republikanischen Bogen hinter sich vereint oder hinter seiner Partei und dann wieder versucht, die Leute vom Rassemblement rauszukicken im zweiten Wahlgang, sodass dann die Gewinne gar nicht so groß werden. Aber das ist ein Wabonspiel in jedem Fall und es kann beides sein. Es kann sein, dass das Rassemblement eine eindeutige Mehrheit hat. Im Übrigen ist das im Grunde heute wahrscheinlicher geworden, denn es gibt jetzt, wie es scheint, Eric Ciotti, der Vorsitzende der Republikan, hat eine Wahlallianz verkündet. Das heißt, es kommen auf das Wahlergebnis des Rassemblement nochmal 8% obendrauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Mehrheit gewinnen, ist damit größer geworden.
Ist der Rassemblement National überhaupt noch die Partei des Jean-Marie Le Pen? Viele fragen sich ja, ob man das überhaupt noch so sehen kann. Der Spitzenkandidat Jordan Bardella gilt ja in Frankreich fast schon sowas wie ein Popstar. Ist der Rassemblement überhaupt noch diese strikt konservative, diese, ja, manche nennen sie ja rechtsradikale Partei von früher, oder ist sie tatsächlich eine konservative Partei neuen Typus?
Naja, also die Trennung von Jean-Marie Le Pen liegt natürlich schon einige Jahre zurück tatsächlich. Das war ja auch schmerzhaft für Marine und ihren Vater, denke ich mir. Und insofern ist da auch ein Kapitel in gewisser Weise abgeschlossen, was ja auch mit seinen Provokationen zusammenhängen sicherlich. Das Rassemblement ist inzwischen, wie eben auch die Wahlergebnisse zeigen, in der Mitte der französischen Gesellschaft angekommen und erfüllt dort eine Funktion, nämlich den Protest in verschiedenen Politikfeldern auszudrücken. Und das ist ja vollkommen legitim. Und insofern ist dort ja auch eine Entdämonisierung passiert, wie man das dann immer nennt. Also ob das vorher dämonisch gewesen wäre, aber das haben einige so gesehen. Denn es geht eben um Migration. Es geht aber auch um Kaufkraftverlust und um diese wirtschaftlichen Themen. Und da fühlen sich eben viele Franzosen gar nicht mehr repräsentiert von dieser Regierung und von vielen anderen Parteien. Und da hat sich schon ein großer Wandel eingestellt.
Ich habe am Sonntag so ein paar Einschätzungen gehört, unter anderem, dass eben die Franzosen in der Mehrheit den Rassemblement als völlig normale konservative Partei ansehen in Frankreich und sich überhaupt nicht mehr erschrecken lassen von dem, was hier auch in Deutschland mit der AfD zelebriert wird. Könnte von dieser Haltung, oder man erinnere sich an die fast schon freundschaftlichen Begegnungen zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni, könnte davon auch die AfD in Deutschland von dieser Sichtweise auf diese Parteien, auf diese Art von Parteien profitieren?
Indirekt natürlich schon. Also ich meine, wir wissen, dass es dort inzwischen ganz andere Probleme noch gibt, nämlich die Einigkeit zwischen der AfD und ihren ehemaligen Partnern. Das wird ja jetzt in diesen Tagen neu verhandelt. Aber es ist natürlich schon eine Zeitenwende, die sich im Moment auf europäischer Ebene ankündigt und eben schon vollzieht. Es sind ja nicht nur Frankreich und Italien, sondern auch Schweden, die Niederlande, Belgien und so weiter, wo überall andere Positionen in Verantwortung gewählt werden. Und das passiert ja im Grunde in Deutschland genauso, nur dass eben die AfD sich da manchmal selber Steine in den Weg wirft gerade.
Wenn der Rassemblement tatsächlich gewinnen sollte am 30. Juni, ich erwähnte ja schon Jordan Bardella, kann es sein, dass er dann am Ende den Sieg für sich reklamieren wird, also sagen wird, liebe Marine, war schön mit dir, aber ich bin der eigentliche Star, die Leute haben den Rassemblement gewählt wegen mir?
Also das glaube ich jetzt noch nicht, dass es das Verhältnis der beiden ist. Es hat sich auch am Wahltag eigentlich gezeigt. Also die große Rede hat eigentlich Marine Le Pen gehalten, würde ich jetzt mal sagen. Also er ist sicherlich ein gutes Gesicht. Er spricht auch die Jungen nochmal konzentrierter an. Er ist ja erst 28. Also dafür gilt er schon als sehr fertiger Politiker, wird immer wieder gesagt. Aber ich glaube, das ist dann doch noch ein partnerschaftliches Verhältnis, so wie ich sehe. Und es ist ja auch nur der Premierministerposten. Das ist ja auch ein kleiner Wermutstropfen an der Sache, denn der ist ja eigentlich angestellt beim Präsidenten. Und das wird ja erstmal weiterhin Macron sein. Also ist das noch nicht der ganz große Sieg. Und man muss da auch, Sie haben es ja am Anfang schon anklingen lassen, dass man ein bisschen Vorsicht walten lassen, was so ein Wahlsieg bei den Parlamentswahlen wirklich bedeutet für den Rassemblement.
Das heißt aber, Sie setzen auch voraus oder Sie können sich gut vorstellen, dass der Präsident Emmanuel Macron einen Ministerpräsidenten aus dem Rassemblement akzeptieren wird und auch ja sozusagen unter ihm eine Regierung formen wird.
Das ist auch noch eine Frage. Also ich meine, ich habe da wirklich gestaunt, als am Wahlabend diese Nachricht kam. Denn als ich mir das klargemacht habe, dass es dann auf Kohabitation hinauslaufen muss, war das eigentlich schon ein sehr merkwürdiger Gedanke. Denn es bedeutet ja, dass man die einst Unberührbaren berührt. Und da gibt es eigentlich noch kein Signal für von Macron, also dass er das machen würde. Also die Sache ist auch da vollkommen offen und chaotisch. Und man muss wirklich sehen, was kommt. Ich meine, das Manöver jetzt von den Konservativen, Ciotti, ist ja natürlich schon interessant, weil es zeigt, dass dort wahrscheinlich schon länger Gespräche stattgefunden haben. Und davon kann ja auch Macron wissen. Also vielleicht findet ja eine tatsächlich breitere Entdämonisierung des Rassemblement auch für andere Kreise jetzt nochmal, für linke Kreise, für Links-Mitte-Kreise statt. Das wäre ein immerhin interessantes Ergebnis dieser End-Juni, Anfang-Juli-Wahlen, die uns in Kürze bevorstehen, nicht wahr?
Es wurde auch schon kolportiert, dass Macron diesen 30. Juni gewählt hat, um sozusagen die Erinnerung an diesen Schock vom Wahlsonntag noch offen zu halten, lebendig zu halten, so lange wie möglich und eventuell eine nationale Front gegen den Rassemblement nochmal zustande zu bekommen. Wird sowas tatsächlich derzeit in Frankreich diskutiert? Wie haben Sie das mitbekommen? Oder sind die Franzosen so, dass sie sagen, nee, das hat Macron verdient, dass ihm ein solcher Ministerpräsident vor die Nase gesetzt wird?
Ja, das ist tief ambivalent. Also ich glaube, Macron hat natürlich schon viele Sympathien eingebüßt in den letzten Jahren. Also er gilt ja längst nicht mehr als irgendwie mit der Linken assoziiert. Also die werden es ihm wahrscheinlich schon gönnen, obwohl die ja gleich auch auf die Straße gegangen sind und gegen diese Neuwahlen protestiert haben, in Paris zumindest ein paar hundert Leute. Das wird, glaube ich, ein bisschen apathisch von vielen Leuten auch gesehen. Aber man muss sich da überraschen lassen. Also ich glaube, man darf diese Mobilisierungskraft, die da noch hervorgezogen wird, immer wieder gegen das Rassemblement National, das darf man auch nicht ganz unterschätzen.
Könnte es sich Emmanuel Macron leisten, im Zweifel zu sagen, wenn der Rassemblement gewinnt am 30. Juni, zu sagen, akzeptiere ich nicht nochmal neue Runde?
Also das fände ich sehr schwierig. Also ich glaube, die Leute sind dann auch irgendwann genervt vom Wählen. Kann ich mir für die Franzosen vorstellen. Ich meine, das Chaos kann alles gebären, aber also das wäre sicherlich noch eine der schlechteren Möglichkeiten.
Wie haben Sie überhaupt die Stimmung derzeit? Wie schätzen Sie die ein in Frankreich? Ist das so etwas wie eine, nur in Anführungszeichen, Wechselstimmung oder hat das auch schon wieder was Revolutionäres? Den Franzosen wird ja gerne nachgesagt, dass sie keinerlei Probleme damit haben, von jetzt auf gleich Revolutionen auszurufen.
Ja, das machen sie jeden Tag auf der Straße, wenn es sein muss. Mit den Mistgabeln und mit den Traktoren haben wir das ja zum letzten Mal gesehen. Es sind ja ordnungsgemäße Wahlen, mit denen das Rassemblement hier an die Macht kommt. Also es ist ja nichts von Umsturz die Rede. Also Marine Le Pen hat gesagt, dass diese Neuwahlen in der Logik der Fünften Republik liegen, nicht wahr? Was sich an diesen immer weiter steigenden Umfragezahlen des Rassemblement zeigt, das ist ja, dass es grundsätzliche Probleme gibt in Frankreich, die auch nicht gelöst werden. Nicht wahr? Die auch nicht adressiert werden. Also wann hat Macron das letzte Mal etwas zur Immigration gemacht, was wirklich als Verbesserung empfunden worden wäre? Er hat zuletzt sein Immigrationsgesetz beschlossen, um dann die vom Rassemblement, von den Konservativen eingebrachten Änderungsvorschläge wieder streichen zu lassen durch den Verfassungsrat. Also das war eine blanke Unverschämtheit und vor so etwas müssen sich natürlich die Konservativen und die nationalen Kräfte auch in Frankreich vorsehen, dass sie noch einmal solch eine Zusammenarbeit eingehen. Also auch von dieser Seite will ich nochmal sagen, droht ein ziemliches Chaos in Frankreich und zwar genau in dem Moment, in dem die Olympischen Spiele beginnen werden. Also da kann man auch sehr gespannt sein.
Befürchten Sie da irgendwelche Auswirkungen auf die so geplanten schönen Spiele?
Es wird auf jeden Fall im Hintergrund weiterlaufen, diese politische Diskussion, fürchte ich, nicht? Also insofern wird es jetzt kein reiner Genussmoment für Macron werden, aber das ist, kann uns ja auch egal sein. Aber natürlich, wenn Sie jetzt darauf anspielen, es gibt natürlich auch noch eine Terrorgefahr und eine Unsicherheitsgefahr, die bei den Spielen mitspielt. Und so eine Wahl macht natürlich das politische und das gesellschaftliche Klima noch etwas brisanter.
Eine Frage habe ich noch. Kann es also sein, dass Macron zu hoch gepokert hat und dass er nicht nur am Ende einen Ministerpräsidenten vom Rassemblement bekommt, sondern dass am Ende Frankreich Marine Le Pen als die neue Präsidentin bekommt?
Ja, das habe ich ja auch schon geschrieben, dass im Grunde dies eigentlich, man kann das auch als indirekte Rücktrittsandrohung von Macron sehen, denn das ist eigentlich Harakiri, wie ja auch einige andere schreiben. Das könnte Harakiri werden. Wenn er wirklich die Wahl verliert, dann ist die Frage, welche Berechtigung er noch im Élysée-Palast hat und wie gut das funktionieren kann, weil ja das nicht eine Kohabitation ist wie die früheren, wo ein Sozialist im Präsidentenpalast saß und ein gemäßigter Chirac oder ein Balladur im Matignon-Hotel saßen. Das werden zwei Parteiungen werden, die sich eigentlich überhaupt nicht miteinander verstehen. Und wie das als Kombination funktionieren soll, das weiß ich auch nicht.
Emmanuel Macron hat am Sonntag die Nationalversammlung aufgelöst und für den 30. Juni Neuwahlen angeordnet. Ist das klug oder ein gefährliches taktisches Abenteuer? Wir haben darüber mit Matthias Nikolaidis gesprochen, studierter Musik- und Kommunikationswissenschaftler aus Berlin, der als freier Journalist mit dem Schwerpunkt Frankreich arbeitet, unter anderem für die Plattform Tichys Einblick und heute mit uns gesprochen hat. Herzlichen Dank, Herr Nikolaidis.
Vielen Dank, gerne. Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Im schweizerischen Luxusresort Bürgenstock, das ist nahe Luzern, soll am kommenden Wochenende eine internationale Konferenz stattfinden, die nach Aussage der Schweizer Regierung ziemlich hochkarätig besetzt ist. Die letzten Meldungen waren, dass etwa Delegationen aus etwa 90 Ländern und internationalen Organisationen zugesagt haben. Diese Konferenz, die unter der Schirmerschaft der Regierung der Schweiz stattfindet, soll Lösungen finden für einen Frieden in der Ukraine. Die Schweiz erhofft sich damit einmal mehr, ihren Ruf als neutraler Vermittler, als neutraler Staat zu wahren. Doch nicht mehr viele Staaten glauben daran, dass die Schweiz wirklich neutral ist. Wir wollen uns heute darüber unterhalten mit Franz Grüter. Er ist Nationalrat der SVP und Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Schönen guten Tag, Herr Grüter.
Guten Tag, freut mich, bei Ihnen zu sein.
Das ist ganz auf unserer Seite, Herr Grüter. Welche Chancen räumen Sie dieser Bürgenstock-Konferenz ein? Ist das mehr als ein diplomatisches, Leuchtfeuer, eine Art Blendwerk? Oder hat das wirklich die Chance oder das Potenzial, etwas zu bewegen in dieser Angelegenheit des Ukraine-Krieges und der Suche nach einem Waffenstillstand?
Ja, lassen Sie mich vielleicht vorab sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn es wirklich eine ernsthafte Friedensvermittlung geben würde zwischen der Ukraine und Russland. Und ich glaube, nicht nur Europa, die ganze Welt hätte Freude, wenn dieser traurige Krieg irgendwann und endlich beendet werden könnte. Ich glaube, von dort her gesehen, wenn der Bürgenstock keinen Erfolg haben wird, habe ich also nicht Schadenfreude. Aber jetzt zur Konferenz selber. Ich muss leider sagen, dass es völlig einseitig ist, was hier passiert. Es werden fast ausschließlich westliche Staaten sich dort treffen. Die eigentlichen Streitparteien sitzen nicht beide am Tisch. Und es haben auch wichtige Länder, die eine vermittelnde Rolle einnehmen könnten bei diesem Streit. China, Indien, Brasilien haben abgesagt, kommen nicht an diese Konferenz. Und rein von dem her gesehen, glaube ich, weil es so einseitig ist, befürchte ich, dass diese Konferenz leider nicht zum Erfolg führen wird. Im Gegenteil, es zeigt erneut, dass man hier völlig einseitig denkt. Und die Schweiz ließ sich hier von Herrn Zelensky einspannen. Er hat klar gesagt, dass wenn die Russen mit am Tisch seien, dann sei er nicht mit dabei, und das sind natürlich nicht Voraussetzungen für eine echte, wirkliche Friedensverhandlung.
Das heißt, die Schweiz hat sich übernommen, sagen wir es mal so?
Ja, ich meine, das zeigt sich wieder klar, es braucht neutrale Orte, Staaten, Kleinstaaten, wo sich Streitparteien sollten treffen können, wo man vermittelnd eine Art Mediation machen könnte. Aber die Schweiz hat sich natürlich ins Offside manövriert mit der sehr einseitigen Politik und hat dadurch auch ihre traditionelle Rolle, die sie immer gehabt hat. Ich möchte daran erinnern, dass noch vor dem Krieg in Genf sich Wladimir Putin und der US-Präsident getroffen haben, damals noch auch für Gespräche. Und diese Rolle, die haben wir verloren. Und es nehmen sie jetzt andere Staaten ein, die in die Bresche springen. Man spricht davon, dass es eine Folgekonferenz geben werde in Saudi-Arabien. Es ist auch so, dass China und Brasilien bereits angekündigt haben, dass sie eine eigene Friedenskonferenz auf die Beine stellen wollen, wo beide Kriegsparteien mit dabei sein werden. Und das zeigt einfach, dass die Aussichtserfolgschancen für diese Bürgenstock-Konferenz doch sehr bescheiden, wenn nicht quasi bei Null sein werden.
Aber ist es nicht verständlich, beziehungsweise kann man nicht nachvollziehen, dass die Ukraine verhindern will, dass eine Konferenz stattfindet, in der ihre Position, ihre Bedürfnisse, ihr Interesse mehr oder weniger untergepflügt würde durch die anderen, durch die Großen, unter anderem durch den Angreifer Russland?
Ja, was ich glaube, ist, echte, wirkliche Friedensverhandlungen, die passieren nicht in einer solchen Konstellation, quasi unter den Augen der Weltöffentlichkeit, mit den ganzen Kameras, mit all diesen Staaten am Tisch. Wenn solche Kriegsparteien sich finden wollen, dann braucht es hinter den Kulissen sehr diskret zuerst Einzelgespräche, dann ist es klar, dass am Anfang beide Parteien Extrempositionen auf den Tisch legen. Herr Zelensky hat ja einen 10-Punkte-Friedensplan präsentiert, aus seiner Sicht. Ich denke, sollte es jemals zu Friedensverhandlungen kommen, werden die Russen das auch tun. Und dann ist dann meistens ein längerer Prozess gefragt, oft auch mit Pendeldiplomatie. Das war auch in der Vergangenheit oft von Erfolg geprägt. Ich erinnere daran, dass damals Henry Kissinger mit einer großen Pendeldiplomatie zwischen Ägypten und Israel einen Frieden herbeiführen konnte. Aber das war immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ganz am Schluss kann man dann so etwas in einem solchen Rahmen durchführen. Aber hier ist die Voraussetzung für eine echte Friedensverhandlung mit solchen Großanlässen, ist das natürlich unmöglich, dort gemeinsam etwas zu erzielen.
Birkenstock gehört ja einem Staatsfonds der katarischen Herrscherfamilie, wenn ich da richtig informiert bin. Hatte das überhaupt keinen Einfluss oder war das genau der Einfluss, der überhaupt zu dieser Konferenz geführt hat? Die Kataris gelten ja auch als neueste Vermittler auf dem internationalen diplomatischen Markt.
Ja, das ist korrekt. Der Birkenstock, das Resort, das gehört dem katarischen Staatsfonds. Da ist ein wunderschöner Ort übrigens, das ist im Herzen der Schweiz am Vierwaldstättersee. Der Ort eignet sich insofern sehr gut, weil es ein Resort ist auf einem Berg, der nur zwei Zufahrtsstraßen hat und von dort her ist es sicherheitstechnisch sehr ideal gelegen, weil man das gut abriegeln kann. Ich glaube nicht, dass die Eigentümerschaft der Kataris hier eine Rolle gespielt haben für den Austragungsort, sondern es waren eher sicherheitstechnische Überlegungen, die hier im Vordergrund standen. Also rein vom Austragungsort her ist es klar, diese Konferenz ist übrigens auch sehr teuer, die kostet über 20 Millionen Franken. Es sind über 4000 Armeeangehörige aufgeboten, für die Sicherheit zu gewährleisten. Und für die Zentralschweiz ist es natürlich rein jetzt, ich sage jetzt mal fast touristisch gesehen, ist es natürlich ein interessanter Anlass. Aber ich meine, solche Anlässe muss man ja durchführen, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist hier leider nicht gegeben, auch trotz der schönen Kulisse, an dem das stattfinden wird.
Nochmal zurück zu den Interessen der Ukraine. Die Ukraine besteht ja darauf, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass sie wieder die Souveränität über ihr komplettes Staatsgebiet erlangen kann und erlangen wird und dass man nicht einen Eroberungskrieg quasi belohnt. Aber ist das tatsächlich ein realistisches Ziel? Kann das überhaupt irgendwer der Ukraine ernsthaft ins Gesicht versprechen? Und zwar egal, ob auf dem Birkenstock oder auf irgendeinem anderen Konferenzort.
Ja, ich wurde bei Kriegsausbruch sehr hart kritisiert mit meiner Aussage damals, dass wenn eine Deeskalation dieses Krieges möglich sein soll, wird die Ukraine nicht darum herumkommen, darüber nachzudenken, ob sie in Zukunft einen neutralen Status einnehmen soll, also quasi ein Bufferstaat sein soll zwischen West und Ost. Das wurde damals sehr hart kritisiert. Heute gibt es namhafte Persönlichkeiten aus der internationalen Diplomatie, die genau das sagen. Und ich denke, wenn es dann irgendwann wirklich zu einer ernsthaften Verhandlung kommen sollte, wird es Kompromisse brauchen. Aber die Ukraine wird meiner Meinung nach nicht darum herumkommen, irgendwann sich festlegen zu müssen, ob sie bereit ist zu akzeptieren, dass sie sich keinem westlichen Bündnis anschließt, sprich der NATO. Und ich denke, ohne diese Kernfrage wird eine echte Friedensvermittlung kaum möglich sein.
Sie erwähnten eingangs, dass Sie glauben, dass sich die Schweizer Regierung vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat mehr oder weniger um den Finger wickeln lassen oder mehr oder weniger dazu bewegen lassen, diese Konferenz auszurichten. Da gibt es ja schon seit einer Weile die Diskussion, die Debatte, dass mit Volodymyr Zelensky an der Spitze des ukrainischen Staates solche Verhandlungen überhaupt keine Chance mehr haben. Das heißt also durch die Blume gesprochen, dass erst an der Spitze der Ukraine sich eine personelle Änderung vor sich gehen muss, wenn man überhaupt eine erfolgreiche Konferenz durchführen will. Was halten Sie davon?
gut, am Schluss müssen sie das Haus mit den Backsteinen bauen, die ihnen zur Verfügung stehen. Und solange Herr Zelensky das Staatsoberhaupt ist, ist er in Verantwortung. Ich glaube, in der Ukraine muss man sich die Frage stellen, warum hat es schon so viele Jahre keine demokratischen Wahlen mehr gegeben? Deshalb stellt sich die Frage, ob Herr Zelensky überhaupt noch demokratisch legitimiert ist. Aber Stand heute ist er das Staatsoberhaupt und somit ist er auch der Verhandlungsführer, wenn die Ukraine mit am Tisch sitzen soll. Den Rest, das müssen die Ukrainer festlegen. Ich bin überrascht, weshalb in diesem Staat keine regulären demokratischen Wahlen, das ist ja das, was so hochgehalten wird, durchgeführt wurden. Und ich bin der Meinung, auch der Herr Zelensky sollte sich wieder einer solchen Wahl stellen, damit er als Vertreter des ukrainischen Volkes auch legitimiert ist.
Und da behauptet er, beziehungsweise da argumentiert die ukrainische Seite, es ist Krieg, es herrscht Kriegsrecht und Wahlen sind damit von der Verfassung der Ukraine her ausgeschlossen. Das heißt, sie plädieren dafür, dass die Ukraine ihre Verfassung selbst in Kriegszeiten ändert, um da eine Möglichkeit herzustellen?
Also ich frage mich einfach rein technisch gesehen, weshalb es nicht möglich sein soll, auch in einem Kriegszustand demokratische Wahlen in einem Staat abzuhalten. Ich glaube, das sollte möglich sein. Das ist auch, wenn man in die Geschichte zurückschaut, hat es immer wieder in Ländern, die im Kriegszustand waren, hat es Wahlen gegeben. Aus meiner Sicht sollte das möglich sein. Aber wenn das die Ukraine so in die Verfassung geschrieben hat, am Ende des Tages müssen sie darüber entscheiden, wie sie mit dem umgehen wollen. Aber als Demokrat empfinde ich es als nicht normal, wenn jahrelang keine Neuwahlen mehr stattfinden. Das ist sicherlich nicht demokratisch.
Wir haben am Beginn der Woche mit Jean-Daniel Rouch gesprochen, der Staatssekretär werden sollte im Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Und er meinte, dass es ja quasi aussichtslos sei, auf einen Verhandlungsstand wiederzukommen, der ja schon einmal da war, und zwar in der Konferenz von Istanbul, beziehungsweise bei den Verhandlungen von Istanbul. Was denken Sie, ist das eine leider bittere, vertane Chance für die Ukraine? Wird man auf die Möglichkeiten, auf die Standpunkte, auf die Positionen, die man schon mal ausgehandelt hatte, für die Ukraine überhaupt nicht wieder zurückkehren können?
Ja, also zuerst mal ist das sehr, sehr bedauerlich, dass das damals gescheitert ist. Man war ja sehr nahe an einem Abschluss für eine Friedensvereinbarung. Das wurde dann letztlich von Großbritannien abgebrochen im Auftrag der Vereinigten Staaten. Also das war rückblickend eigentlich ein riesiger Fehler, dass man dort sich nicht gefunden hat. Nun, es ist so. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Tatsache ist, dass der Krieg immer weiter zu eskalieren scheint. Man liefert immer mehr Waffen. Jetzt werden neue Waffen geliefert, die dann auch in Russland eingesetzt werden sollen. Also die Hemmschwelle nimmt weiter ab und damit auch das Eskalationspotenzial nimmt weiter zu. Und ich glaube, es sollte im Interesse der Weltgemeinschaft sein, wirklich dafür zu sorgen, dass dieser Krieg nicht noch weiter eskaliert und dass man endlich wieder einen Frieden herbeiführen kann. Ob das immer noch zu diesen Bedingungen möglich sein wird, wie man damals in Istanbul hätte haben können, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube es nicht, weil sich die Situation mittlerweile verändert hat. Russland hat sehr viel zusätzliche Gebiete erobert. Ob das jemals wieder zurückgehen wird, weiß ich nicht. Aber der Preis ist hoch und ich glaube nicht, dass das nochmal zu den gleichen Bedingungen möglich ist, wie man es damals erhalten hätte.
Ich möchte nochmal den Versuch wagen, eine Frage zur Neutralität der Schweiz zu stellen. Ich hatte das eingangs ja erwähnt, dass es nicht wenige Staaten auf der Welt gibt, die die Schweiz eben nicht mehr für neutral halten und unter anderem die Organisation der Konferenz am Birkenstock als Synonym dafür nehmen, dass die Schweiz eben nicht mehr neutral ist, sondern schon längst Position bezogen hat und zwar auf Seiten des Westens, eben weil sie sich für solche mehr oder weniger aussichtslosen Konferenzen, die nur, wie soll ich sagen, Blendwerk darstellen sollen, einspannen lässt.
Ja, also ich glaube, die Regierung, ich glaube, der Bundesrat hat sicherlich, auch wenn er immer wieder beteuert, wir seien neutral, er hätte natürlich Freude, wenn er weiterhin eine Rolle bei den Vermittlungen spielen könnte, die sogenannten guten Dienste weiter anbieten könnte, spürt aber, dass das kaum mehr möglich ist. erfreulich ist, dass zwischenzeitlich eine Volksinitiative zustande gekommen ist. Das ist ja bei uns möglich. Wenn man 100.000 Unterschriften sammelt, kann man ein Volksbegehren einreichen, das dann auch zu einer Volksabstimmung führen wird. Und diese Volksinitiative zur weiteren Stärkung der Neutralität wurde also erfolgreich vor wenigen Wochen eingereicht. Das heißt, die Schweizer Bevölkerung wird wahrscheinlich in den nächsten, schätze mal, rund 2 Jahren darüber entscheiden können, ob man die Neutralität in der Verfassung noch schärft. Es ist eine Formulierung darin enthalten, die eine integrale Neutralität verlangt. Also eigentlich hat dann die Schweizer Bevölkerung das letzte Wort. Und ich hoffe und ich bin auch überzeugt, dass die Neutralität in der Bevölkerung viel breiter abgestützt ist, als das bei der Regierung der Fall ist. Deshalb bin ich froh und freue mich auf diese Abstimmung, die dann in den nächsten 2 Jahren hoffentlich zu einer Klärung dieser Position führen wird und die Regierung dann auch wieder in die Schranken gewiesen wird.
Am kommenden Wochenende beginnt in der Schweiz eine internationale Friedenskonferenz für die Ukraine. Wir haben darüber gesprochen mit Franz Grüter, Nationalrat der SVP und Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Vielen Dank, Herr Grüter.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Nach dem Mordanschlag von Mannheim ist die Debatte über die Gefährlichkeit des Islam neu entfacht. Kern der Diskussion ist die Frage, ob der Koran selbst in seinen Texten Handlungsrechtfertigungen für religiöse Fanatiker liefert, ob der Islam wirklich so friedliebend und tolerant ist, wie immer behauptet wird. Wir wollen das jetzt erörtern mit Siegfried Kohlhammer. Er ist studierter Germanist, Philosoph und Romanist. Er lebt in Berlin und in Tokio. Und er arbeitet als Autor und Übersetzer. Seine Artikel erscheinen regelmäßig, unter anderem auch in der Zeitschrift Merkur. Und er hat das Buch geschrieben, Toleranz und Islam. Herzlich willkommen, Herr Kohlhammer.
Ja, guten Tag, Herr Peter.
Herr Kohlhammer, Sie schreiben unter anderem, der Islam, ich muss mal zitieren, wie alle nicht vom Gewaltmonopol eines säkularen Rechtsstaates gebändigten Religion ist zu allem fähig. Wie meinen Sie das?
Ich meine das so, dass einmal aus der Geschichte des Islam deutlich erkennbar wird, dass auch der Islam zu Gewalttaten, also religiös motivierten Gewalttaten, fähig ist, in der schlimmsten Art und Weise, aber auch eben zu Toleranz und Duldung. Aber aus sich selbst heraus hat der Islam keine Kontroll- und Mäßigungsmechanismen.
Es heißt ja immer, er hat diese Renaissancephase, die das Christentum erfahren hat, nicht durchlaufen. Ist das tatsächlich der Kern des Problems?
Ich glaube nicht. Aber es stimmt. In dem Sinne, eine Reformationsphase gab es im Islam nicht, aber es gab so viele Veränderungen. Aber ich glaube, letztlich wird sich im Islam nichts ändern, im Wesentlichen.
Sie schreiben unter anderem auch, dass wichtig ist für die Betrachtung oder wenn man sich dem Thema überhaupt angemessen nähern will, muss man die Geschichte beachten und zwar im Besonderen im Hinblick auf den Nahen Osten. Was lernen wir daraus über den Islam?
Da bin ich irgendwie missverstanden worden. Ich glaube, dass man in Bezug auf die Situation im Nahen Osten sehr wenig lernen kann. Was man meiner Meinung nach aus einer genaueren Betrachtung des Islam und seiner Geschichte lernen kann, sind 2, wie ich meine, wesentliche Bestandteile, die auch heute noch wichtig sind, Folgen haben. Das eine ist die Superiorität des Islam über alle anderen Religionen. Wie es heißt, der Islam herrscht, er wird nicht beherrscht. So ein Hadith, ein religiöses Wort. Und zwischen herrschen und beherrscht werden gibt es kein drittes. ein gleichberechtigtes Nebeneinander. Das ist das eine Problem. Daraus folgt, da der Begriff der Ehre, der selbst wiederum nicht islamisch ist, so zentral ist, ist die Nichtanerkennung der Superiorität des Islam oder auch für den einzelnen Gläubigen die Nichtanerkennung dieser Superiorität eine schwere, fast narzisstische Kränkung, eine Ehrverletzung. Und das, glaube ich, ist eine der Grundlagen für das konfliktreiche Verhältnis der Muslime in den nicht-islamischen Ländern. Viel mehr eben als bei anderen Migranten und Religionen, denen es ja nicht besser geht, wenn es darum geht, dass sie auf Rassismus oder Ablehnung oder Indifferenz stoßen. Es gibt nicht diese intensive emotionale Reaktion, wie sie eben aus der Ehrverletzung herrührt.
Es gab ja in der Vergangenheit immer diesen Hinweis darauf, dass es diesen einen Islam gar nicht gäbe, sondern dass sich da verschiedene Strömungen entwickelt hätten in Saudi-Arabien, also der sunnitische Islam, der schiitische Islam, Iran, dann diese Sonderformen, die es im Oman gibt. Es wurde viel darüber berichtet, dass zum Beispiel der Islam in Indonesien, aber auch in Malaysia sehr viel toleranter sei als meinetwegen der in Saudi-Arabien oder im Iran. Gibt es überhaupt keine tatsächliche Fortentwicklung des Islam? Ist das wirklich alles ein Einheitsbrei geworden, aufgrund auch von Missionsbewegungen, gerade aus dem saudischen Königshaus, die sich ja als die Hüter der heiligen Stätten betrachten? Und es gab ja früher, wird auch berichtet, durchaus eine Autorität an der Kairoer Universität. Gibt es das alles nicht mehr? Ist das alles weggewischt worden?
Ich war 2 Jahre in Indonesien. Und dort merkte man den Einfluss Saudi-Arabiens, die Saudis mit ihrem Geld. Man sah das bis auf die großen Plakate in Jakarta und so. Der Einfluss ist enorm. Und ich würde sagen, was Sie skizziert haben, eine Homogenisierung des Islam, ist in der Tat etwas, was eine Tendenz ist. Aber ob das jemals möglich ist, sich durchsetzen wird, das kann man bezweifeln.
Woher rührt eigentlich dieses immer wieder kolportierte Bild des friedlichen, des toleranten Islam, wo kommt das her? Und entspricht das wirklich den Realitäten, also das, was letztlich geschrieben steht?
Ganz sicher nicht. Seit dem Beginn des Islam, der in der arabischen Halbinsel entstand, und plötzlich stand er vor der chinesischen Grenze und in Marokko, in den Pyrenäen. Also ganz friedlich ist es da nicht zugegangen. Und in Europa hat man es ja noch bis ins 17. Jahrhundert erlebt, bis die Türken das letzte Mal vor Wien zurückgeschlagen wurden. Also friedlich ging es da nicht zu, also zumindest nicht immer. Das Missverständnis könnte daher rühren, das wird oft angeführt, Islam hat den gleichen Wortstamm wie Salam. Salam kennen Sie, Salam Aleikum, also Friede sei mit dir. Salam ist Friede. Islam ist damit verbannt, hat eben auch dieses S-L-A-M. Und es wurde dann kolportiert, Islam heiße Frieden. Das sei identisch, das ist aber nicht der Fall. Islam bedeutet Unterwerfung, Unterwerfung unter Gott, Ergebenheit in Gottes Willen. Aber wie gesagt, es ist grammatisch, etymologisch verwandt, aber es ist nicht dasselbe. Das könnte einer der Gründe dafür sein, dass das so entschieden betont wurde, Islam ist Frieden. Die Geschichte des Islam gibt ja nun wirklich keinen Grund dazu.
Mir hat am Montag ein Kritiker des politischen Islam, Van Pezi, erklärt, dass aus seiner Sicht der Kern des Problems der ist, dass die Texte, also der Koran, diese Gewalttaten legitimieren, über die wir hier reden, und über diese Aggression und das, was Sie auch beschreiben, dass der Islam sich selber als den Herrscher sieht und alle anderen Religionen quasi damit hinwegfegen möchte. Ist das auch der Grund, warum Integration von muslimischen Einwanderern in Deutschland, in westlichen Gesellschaften irgendwie nicht funktioniert, weil eben im Hintergrund immer wieder dieser Machtanspruch der Religion steht? Und kann es sein, dass wir, ich will das jetzt nicht besonders zynisch oder dramatisch aufblasen, aber züchten wir mit Integration von muslimischen Einwanderern uns eigentlich den Widerstand oder die zukünftige Revolution, muslimische Revolution in unseren Staaten heran?
Ja. Zunächst noch dieser Superioritätskomplex, das ist wirklich, glaube ich, wie Ihr Gesprächspartner auch meinte, eines der zentralen Probleme. Und sicher einer der Hauptgründe für die Integrationsschwierigkeiten der Muslime in Deutschland und anderswo. In Deutschland geht es ja noch recht friedlich zu. Ich lese täglich die französische Presse und da können einem dann schon manchmal die Haare zu Berge stehen. Aber wie gesagt, ja, ich glaube, dieser Superioritätskomplex ist einer der Hauptgründe für die mangelnde Integration oder die Schwierigkeit der Integration.
Haben wir da als westliche Gesellschaften überhaupt irgendwie Möglichkeiten einzuschreiten oder da irgendetwas gegenzustellen? Oder müssen wir dann leider sagen, also das tut uns leid, muslimische Einwanderer, die derart ja radikal fundamentalistisch ihre Religion ausüben und sehen, haben in unseren Gesellschaften dann leider keinen Platz? Oder ist dieser vielbeschworene Euro-Islam, wäre das eine Lösung?
Zunächst zum Euro-Islam. Das war ja, ich glaube, eine Erfindung von Bassam Tibi so in den 90er Jahren. Und Bassam Tibi hat, wenn ich das recht verstanden habe, 2016 sozusagen das Handtuch geworfen und gesagt, sei damit gescheitert. Obwohl 2020 ist nochmal eine Neuauflage dieses Euro-Islam erschienen. Ich glaube nicht, dass das ein großer Erfolg war. Bassam Tibi meinte, maximal 5-10% der Muslime hier in Deutschland hätten irgendwas mit Euro-Islam zu tun. Aber wie gesagt, das war kein Erfolg und ich glaube auch nicht, dass das ein Erfolg wird.
Haben Sie denn einen Lösungsvorschlag, wie wir als westliche Gesellschaft mit diesem ja fast nicht aufzulösenden Widerspruch umgehen sollen? Wie sollen wir mit muslimischer Migration nach Europa umgehen?
Zunächst mal möglichst wenige Muslime einwandern lassen. Das Zweite aber ist, die Muslime, die nun hier sind, die können wir nicht anders als auf der Grundlage des Rechtsstaats behandeln. Und das heißt vor allen Dingen erst einmal die Sicherheitskräfte stärken, Polizei gut ausbilden, die Zahlen erhöhen und weiterhin dann all diejenigen, die in direkten Kontakt mit den Muslimen stehen, vor allen Dingen die Schulen zu stärken, zu unterstützen, damit diese sich nicht von Islamisten terrorisieren lassen müssen. Aber eine Lösung kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man einfach abwartet, Geduld hat und soweit das möglich ist, die Probleme mindert, mildert. Das ist alles.
Mhm. Klingt nicht sehr euphorisch, muss ich sagen. Aber immerhin eine Meinung. Ist der Islam so tolerant und friedliebend, wie immer behauptet wird? Wir waren im Gespräch mit Siegfried Kohlhammer. Er ist studierter Germanist, Philosoph und Romanist und er lebt und arbeitet in Berlin und in Tokio. Unter anderem hat er das Buch geschrieben, Toleranz und Islam, von angenehmen Märchen und unangenehmen Tatsachen. Leider ist es im Moment nicht mehr zu erhalten, aber wir können nur empfehlen, machen Sie sich kundig im Buchhandel, im Einschlägigen. Es wird mit Sicherheit wieder neu aufgelegt werden. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kohlhammer.
Ja, ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Ein Staat hat eine Fürsorgepflicht für seine Bürger und Staaten wurden ganz grundsätzlich überhaupt gegründet, um Bürgern einen gewissen Schutz zu gewähren. Sowohl vor äußeren Feinden, aber auch vor Übergriffigkeiten eines Staatsapparates mit Allmachtfantasien. Ein Schutzbefohlener ist etwas ganz anderes, denn Schutzbefohlene sind Staatsbürger, die aufgrund von Alter oder Gesundheitszustand nicht souverän für ihre eigenen Interessen eintreten können oder wollen. Inzwischen entwickeln Staaten, unter anderem auch der Deutsche, ein Verhalten, praktisch alle Staatsbürger als Schutzbefohlene zu betrachten und entsprechend zu behandeln, was auf Bevormundung hinausläuft. Michael Andrik kommentiert.
Lieber Schutzbefohlener, ich werde dich vor Geldwäsche schützen. Deshalb führe ich jetzt eine digitale Zentralbankwährung ein, die jeden deiner Käufe an einer Stelle registriert. Nichts wird mir mehr entgehen. dann bist du wirklich geschützt, denn dann kann ich auf die Daten aller denkbaren Bösewichter, dich eingeschlossen, und damit auch auf die Bösewichter selbst, dich eingeschlossen, zugreifen. Schließlich könntest ja auch du der Geldwäscher sein. Ich werde dich zudem vor dem Hass deiner Mitmenschen beschützen. Deswegen habe ich Gesetze gemacht mit Gummiausdrücken wie Rede, die geeignet ist, X zu bewirken, oder grob verhöhnend oder so, damit wir beide für unser schlechtes Gefühl die passende Anklagemöglichkeit zur Hand haben. Auf diese Weise sind wir vor Gefühlsverletzungen zwar nicht sicher, aber sie werden doch unwahrscheinlicher, weil die Leute Angst vor Verfolgung bekommen und mehr verstummen. Endlich Ruhe für mich Gerechten. Du verstehst sicher, dass du, um vor Hass geschützt zu sein, deine Gesinnungen von mir überwachen lassen musst. Schließlich könntest du ja auch der Hasser sein. Das ist nicht anders zu haben als durch die völlige Kontrolle deines Internetverkehrs durch eine Internetpolizei. Das haben wir ja auch längst alles. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, Digital Services Act, privat gesponserte Journalismusgütesiegel und Faktenchecker lassen grüßen. So sammle ich das, was ich gern für Anzeichen deines Hasses halten möchte. Ich werde dich auch vor Viren und Bakterien schützen. Deswegen habe ich Pandemie jetzt einfach so umdefiniert, dass die Zahl der Todesfälle gar keine Rolle mehr spielt. Die zeitweise Abwesenheit von Impfstoffen, wie die WHO es ausdrückt, aber schon sehr wichtig ist, egal wie harmlos ein Erreger auch sei. Auf diese Weise bist du viel geschützter, denn ich werde ganz schnell auch gegen harmlose Erreger einen tollen Impfstoff haben, den du dann einnehmen musst. Jedenfalls, wenn du ins Restaurant oder zum Friseur oder zu deinen Verwandten möchtest. Aber ansonsten ist das alles freiwillig. Du verstehst sicher, dass du, um unterwegs geschützt zu sein, von mir ausgegebene QR-Codes zum Ein- und Austreten vorweisen musst. Schließlich könntest du ja auch Überträger sein. Am wichtigsten ist aber dies: Ich werde dich vor dem Klima schützen. Es sagen nämlich 99,978 der Wissenschaftler in dem Teil der Wissenschaft, der nicht Wissenschaft, sondern die Wissenschaft heißt, der also eine Wahrheitsliste ist, die ich verwalte und die alle, die keine Leugner sein wollen, aufsagen müssen. Also die sagen, dass die Erde sich am Rande eines Hitzekollapses bewegt. Wegen deines Atems, wegen deiner Kohle- und Gasverbrennung, wegen deines Autofahrens, wegen deiner Urlaubsflüge, wegen der Abwinde deiner Nutztiere, die es ja auch nicht geben müsste, würdest du kein Fleisch essen. Überhaupt, kurz und gut, deinetwegen. Deinetwegen brennt bald, sehr bald, knapp hinter deiner Lebensspanne der ganze Planet einfach ab. Es liegt also auf der Hand, dass ich, um dich vor all dem, also vor dir selbst und deinen planetoziden Gewohnheiten zu schützen, dich sehr genau und geradezu nach Fuß- und Ausatemabdruck werde zu kontrollieren haben. Sonst bist du dir selbst schutzlos ausgeliefert und der Planet geht in Flammen auf. Dich dir selbst schutzlos ausliefern, dich also in Freiheit leben lassen, das können wir uns nicht leisten, du Planetenkiller. Dein totaler Schutz ist meine totale Herrschaft und ist die Rettung des Planeten. Zum Schutz meiner Herrschaft ist dein Schutz der Schutz des Planeten. Ich schütze dich unter Kontrolle. Dir ist ein für allemal Schutz befohlen. Mein Schutz. Kapiert?
Michael Andrik kommentierte: Wir sind am Ende unserer heutigen Kontrafunk-Sendung. Ich darf noch auf unsere Sendung Mensch und Medizin hinweisen, die Sie um 10, 16 und 21 Uhr hören können und in der unter anderem auch Wolfgang Wodak zu Wort kommen wird. Wenn Sie uns schreiben wollen, wir freuen uns über Ihre Post, Ihre Anregungen, Ihre Kritik. info@kontrafunk.radio ist dafür die richtige Adresse. Ich bedanke mich wie immer für Ihr Interesse an unserer Arbeit, für Ihre Loyalität, für unser unabhängiges Informationsangebot und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünsche ich Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.
Immer mittwochs beim Kontrafunk das Gesundheitsmagazin Mensch und Medizin. Schützt die Grippeimpfung vor der Grippe? Dr. Wolfgang Wodak.
Nein, die schützen nicht vor einer Infektion. Aber man hat festgestellt, dass die Spritze gegen Influenza gekriegt haben, dass die weniger Influenza-Infektionen hatten. Dafür haben sie aber andere Infektionen vermehrt gehabt. Das heißt, wenn sie ein Unkraut ausjäten, haben die anderen mehr Platz. Genauso ist es bei den Viren auch.
Warum gibt es denn diese Grippeimpfung?
Das ist ein gutes Geschäft. Die Impfung ist ja deshalb ein Geschäft für die Arzneimittelindustrie, weil man da Arzneimittel verkaufen kann an Gesunde. Und das war jetzt ein völlig neuer Markt, wo man gesunden Menschen Arzneimittel verkaufen konnte. Diese Geschäftsidee, die hat man intensiv weiterentwickelt.